Spargelsalat mit Fetakäse und Erdbeeren, Stringozzi-Salat mit Chorizo, hoffe, das ist richtig ausgesprochen, gratinierter Ziegenkäse mit Knoblauch und Rosmarin und Feldsalat mit Austern, Pilsen und Mozzarella gemeinsam. Man kann das lauwarm essen. Chefkoch.de, die besten 500 lauwarmen Gerichte, das waren die ersten vier. Lauwarm ist nicht so meine Sache. Also ich finde, ein Essen muss richtig warm sein. So eine Suppe oder ein Braten, wenn der auf den Tisch kommt, das muss dampfen, das muss heiß sein. Also lauwarm mag ich nicht so. Und ein Bier oder ein Wasser oder ein Weißwein, natürlich kalt, aber doch nicht lauwarm. Wer mag denn schon lauwarm? Das ist irgendwo so mittendrin zwischen kalt und heiß, aber doch nichts Richtiges. Eines steht jedenfalls fest, Jesus hat lauwarm auch nicht gemocht. Ich weiß nicht, wie das mit den Vorspeisen war, aber in anderer Hinsicht hat er das nicht gemocht. Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag, 1. Advent. Der steht in der Offenbarung des Johannes, Kapitel 3, in den Versen 14 bis 21. Da heißt es: Dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Dies sagt, der Amen heißt, der Treue und Wahrhaftige, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke und weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Du sagst, ich bin reich, ich habe alles im Überfluss, brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du von mir Gold kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Gewänder, um dich anzuziehen, damit du nicht nackt und beschämt dastehst, und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Wen ich lieb habe, den weise ich zurecht und erziehe ihn mit Strenge. So setze nun alles daran und kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür, ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, werde ich zu ihm hineingehen, um das Mahl mit ihm zu halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich das Vorrecht geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, so wie ich auch überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Amen. Die erste Überschrift: Lauwarm genügt nicht. Lauwarm genügt nicht. Laodicea, eine Stadt Kleinasien, lag an einem Knotenpunkt von verschiedenen Handelswegen. Und deshalb war Laodicea reich. Da gab es eine florierende Textilindustrie, da gab es Banken, da gibt es bis heute noch Überreste eines Theatrum. Und da gab es auch bedeutende Pharmaindustrie, würde man heute sagen. Da wurde eine weltberühmte Augensalbe hergestellt, da in Laodicea. Also eine wohlhabende, eine blühende Stadt mit sehr selbstbewussten Einwohnern. Fast so wie wir Münchner hier und im Umfeld. Wohlhabend, selbstbewusst, stolz. Interessant ist, Laodicea wurde 60 nach Christus durch ein Erdbeben zerstört, und dann haben die Hilfe bekommen von Rom, also nicht von Altmaier oder Merkel, sondern weiß nicht, wie der damalige Finanzminister hieß, und er sagt, ihr kriegt Wiederaufbauhilfen. Und wisst ihr, was Laodicea geschrieben hat? Das ist noch überliefert. Ich bin reich, ich brauche nichts. Das wird im Bibeltext hier zitiert. Das zitiert Johannes im Bibeltext, das sagt Jesus. In dieser Stadt, reich, wohlhabend, ist die Gemeinde von Laodicea. Und in keinem Sendschreiben wie in diesem können wir so gut beobachten, was das Umfeld mit einer Gemeinde Jesu macht, wie das eine Gemeinde prägt, was das ausmacht, da wo eine Gemeinde ist, wo Menschen leben, die zu einer Gemeinde gehören. Ich habe überlegt, wir hier in Ottobrunn, wir sind geprägt von Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobilindustrie, Technologiekonzernen. Wir sind auch geprägt von einem gewissen Wohlstand und auch von einem hohen Bildungsgrad. Wir hier sind geprägt durch Menschen, die aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands, ja aus der ganzen Welt hierher gezogen sind und den Weg zu unserer Gemeinde gefunden haben. Wir sind international und bunt. Und natürlich prägt uns auch das, was unsere Zeit gerade prägt, diese VUCA-Welt, wo alles so unsicher ist, wo alles so volatil ist, so ambivalent und so kompliziert. Und die Megaschlagzeilen, die Megathemen, die wir lesen, die machen doch auch was mit uns. Corona und Klimawandel, Bildung und soziale Gerechtigkeit, wie läuft es mit der Wirtschaft weiter? Das beschäftigt uns doch auch jeden von uns hier mehr oder weniger. Gemeinde Jesu, auch unsere Gemeinde, existiert nicht in irgendeiner frommen Blase. Wir leben nicht ein Sonderleben neben dem Leben aller anderen her, sondern wir sind Teil dieser Gesellschaft. Und das, was die Gesellschaft angeht, das geht auch uns an. Das macht was mit uns, mit unserem Frömmigkeitsstil, damit, wie unsere Gemeinde tickt, wie sich es anfühlt, hier bei uns zu sein. Am Beispiel von Laodicea wird deutlich, dass die Auswirkungen von Gesellschaft nicht unbedingt nur positiv auf Gemeinde sind, sondern dass die auch schwierig sein könnten, problematisch sein können. Und das war in Laodicea der Fall. Jesus stellt sich der Gemeinde und uns erstmal vor als der treue, der wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung. Und indem er sich so vorstellt, sagt er, ich habe das Recht dazu, die Autorität dazu, euch was zu sagen. Euch mal auch was zu sagen, was euch vielleicht nicht so gut gefällt, euch in Laodicea und vielleicht auch nicht hier euch in Ottobrunn. Aber ich habe die Autorität dazu, sagt Jesus, weil ich bin der treue und der wahrhaftige Zeuge, ich bin authentisch und ich bin der Anfang der Schöpfung. Und dann wird Jesus erstmal ziemlich konfrontativ in diesem Sendschreiben. Der Vorwurf ist, ihr seid lau geworden, nicht kalt, nicht wirklich warm, sondern lau. Und ich habe mich gefragt, warum ist denn lau eigentlich schlecht? Also politisch gesehen ist lau doch die Mitte, würde ich sagen. Und das ist doch was Gutes. Wir merken, wenn Leute entweder zu extrem sind in die eine oder andere Richtung, das ist doch Mist, oder? Also ist lau so in der Mitte, finde ich gar nicht so schlecht. Offensichtlich sieht Jesus das hier, wenn es um die Gemeinde geht, doch etwas anders. Ich habe mich gefragt, will Jesus, dass wir fundamentalistisch werden? Will er, dass wir Aktivisten werden, uns von Brücken abseilen? Jesus lebt! Uns an Bäume ketten, das ist die Schöpfung, nicht fällen. Sollen wir sowas machen für Jesus? Will er das? Ist das nicht lau sein? Die Laodicener jedenfalls, die wussten ziemlich genau, was Jesus von ihnen wollte und was ihr Vorwurf bedeutet, ihr seid lau. In der Nachbarstadt in Hierapolis, da gab es nämlich so Thermalquellen und die kamen da richtig heiß, 60, 70 Grad aus dem Boden. Und die flossen dann, flossen an Laodicea vorbei. Und als sie in Laodicea waren, waren sie lau. Man konnte das nicht trinken. Haben sie schon mal Thermalwasser getrunken? Lau, warmes, fürchterlich. Schmeckt salzig und ekelhaft. Wollen sie nicht trinken. Und baden konnte man auch nicht, zu kalt. Also zu nichts zu gebrauchen. Zu nichts zu gebrauchen. Das haben die sofort geschnallt in Laodicea. Was war los mit der Gemeinde? Warum sagt Jesus das? Was war los? Stell mir vor, diese selbstbewusste Gemeinde in Laodicea, die alles hatte, da waren auch die Christen defensiv geworden, angepasst geworden, profillos. Stell mir vor, das Evangelium von Jesus, das wurde nur so gepredigt und die Gemeinde lebte so, dass sie nirgendwo aneckte, niemand störte, sodass sie ein guter Teil war von dieser wohlhabenden Stadt. Keine Aufreger, doch alles sehr brav. Stell mir vor, die Christen damals, die machten das, was alle taten. Und so wie andere ins Theater gingen, gingen sie halt in die Gemeinde. Das war Teil des kulturellen Lebens, nichts Besonderes. Stellen wir vor, dass bei vielen da in Laodicea der Glaube an Jesus so ein Thema neben anderen war in ihrem Leben, die sie auch beschäftigt haben. Und deshalb ließ möglicherweise auch ihr Engagement für Jesus, für den Glauben, für die Gemeinde tatsächlich nach. Denn man war ja aufgeklärt in Laodicea, auf der Höhe der damaligen Zeit und auch, ja, reich und selbstzufrieden. So war Laodicea damals. Und genau das gefällt Jesus nicht, dass sie so waren, wie sie waren. Das gefällt ihm nicht. Und deshalb geht er so weit, mit Gericht zu drohen. Er sagt, ich spucke dich aus. Ich spucke dich aus. Er wirft der Gemeinde vor, ihr seid ja genauso wie all die anderen in Laodicea. Ihr seid stolz. Ihr seid verblendet und deshalb unbrauchbar für mich, unbrauchbar. Ihr meint, ihr hättet alles selbst im Griff, könntet alles selbst regeln. Ihr meint, ihr bräuchtet niemand außer euch selbst. Ihr habt verlernt, selbstkritisch zu sein. Ihr seid blind geworden. Ihr lasst keine Fragen mehr an euch heran. Ihr wisst gar nicht mehr, dass man auch anders leben kann und meint, das ist der einzige Weg, wie ihr jetzt lebt. Und ihr rechnet nicht mehr mit mir, nicht mehr mit der Kraft des Heiligen Gottes. Seid nicht mehr offen für mich, ihr habt mich ausgesperrt. Deshalb steht Jesus später vor der Tür und muss anklopfen. Die Gemeinde hat Jesus ausgesperrt. Und deshalb kommt dieses niederschmetternde Urteil, ihr seid elend, arm, jämmerlich, nackt, blind und bloß. Wie in keinem anderen Sendschreiben und an wenig anderen Stellen im Neuen Testament wird hier tatsächlich fundamentale Kritik an einer Gemeinde geübt, an einem mittelmäßigen Lauglauben, an Angepasstheit und verblendetem Hochmut. Jesus konfrontiert hier diese Gemeinde in Laodicea sehr klar und sehr unverblümt. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Das bin ich nicht so gewohnt, das mag ich auch nicht, weder als Predigthörer noch hier in meiner Rolle als Prediger, der Ihnen das so sagen soll und muss. Normalerweise heißt doch Predigt Mut machen und dass Sie froh und zufrieden rausgehen aus dem Gottesdienst und sagen, das war aber schön heute. Jesus macht hier was anderes. Stehen Sie? Und ich würde Ihnen vielleicht auch so gehen, aber liegt am Predigttext, nicht an mir. Meine Aufgabe ist, das treu auszurichten. Deshalb meine Frage ist, geht uns das was an? Freie Evangelische Gemeinde München Südost, geht dich das was an als Predigthörer? Geht euch das was an zu Hause vor den Bildschirmen? Lau geworden? Bist du lau geworden? Könnt ihr das so machen, wie das von Beamten behauptet wird manchmal? Gelesen, gelacht, gelocht, abgeheftet. So kann man das ja auch mit Predigten machen. Gehört, gelacht, gelocht, irgendwo im Gedächtnis abgelegt. Das war's. Kann man so machen. Machen Sie das mal heute nicht so. Ich konnte es nicht machen, ich muss die Predigt vorbereiten und dann muss ich tatsächlich mir diese Fragen stellen und ehrlich beantworten. Und deshalb habe ich mich auch gefragt, Andreas Müller, bist du lau geworden in deinem Glauben? Die Frage habe ich mir gestellt und bin zu dem Ergebnis gekommen, ja, ich bin lau geworden in meinem Glauben. Ich bin lau geworden. So Ende September, Anfang Oktober ging es mir innen drin nicht so gut. Ich habe die Dinge, die mir normalerweise leicht von der Hand gingen, die waren schwer. Und das, was manchmal schnell geht, das hat lange gedauert. Und ich muss mich richtig zusammenreißen, die Dinge zu machen, die sonst easy sind. Vielleicht kennen Sie das. Ich habe an mir selbst gezweifelt. Kann ich das noch alles? Ich habe Fragen gestellt, was wird mit unserer Gemeinde durch Corona, nach Corona? Bin ich mit anderen noch zusammen gut in der Lage, uns zu leiten, dass wir gut daraus kommen? Was ist da mein Anteil? Schaffe ich das? Selbstzweifel, vielleicht kennen Sie das ja von sich. Und ich habe gemerkt, dass Jesus so an den Rand gerückt war. Ich habe viel Erfahrung, ich habe Kompetenzen, ich habe viel Wissen, darauf habe ich mich verlassen. Jesus. Und das ist mir klar geworden. Lau bin ich und kraftlos bin ich geworden. So habe ich mich gefühlt. Und geändert hat sich das für mich erst in dem Moment, wo ich in der Lage war, mir das einzugestehen. Stimmt was nicht mit dir, Andreas? Irgendwas ist nicht richtig. Du kommst hier an deine Grenzen. Und das ist mir schwer gefallen, weil ich finde das schwer zu sagen, ich komme an meine Grenze. Ich kann nicht mehr. Weiß nicht, wie Ihnen das geht. Für mich ist das schwer. Und dann habe ich natürlich angefangen, mit Jesus darüber zu sprechen. Habe ihm das bekannt, wie es mir geht. Und er hat mir das auch klar gemacht. Er hat mir vergeben. Ich konnte umkehren. Und das ist was Schönes, umzukehren. Neu Jesus in das Zentrum zu nehmen, ihm neu zu vertrauen. Und dann war ich auch in der Lage, mit anderen darüber zu sprechen. Ich habe auch mehr geachtet auf die Signale meines Körpers, mehr geschlafen, mehr bewegt, was man halt so macht. Und dann habe ich gemerkt, wie ich wieder neue Kraft bekommen habe, neuen Mut, neue Entschlossenheit, wie diese Kraftlosigkeit, diese Lauheit verschwunden ist. Ich habe erkannt in diesem Prozess, dass ich geistlich arm bin, dass ich Jesus brauche, und dass er mich stärken muss und erfrischen muss. Bin ich dadurch jetzt zum Fundamentalisten geworden? Habe ich mich letzte Woche am Gemeindehaus angekettet und gerufen, ihr braucht alle Jesus? Habe ich natürlich nicht gemacht. Denn diese Veränderung, dieser Wechsel von einem lauen Glauben zu einem tiefen Glauben, der ist zunächst etwas sehr Innerliches. Das ist eine Sache zwischen mir und Jesus. Und dann passiert was in mir, geistlich und seelisch. Und das mag dann Auswirkungen haben auf uns. Und die sind bei jedem anders. Vielleicht fängt der eine von ihnen an, mehr zu beten. Der andere wird versöhnungsbereiter. Ein dritter versucht, anderen zu helfen. Oder. Das äußert sich immer wieder anders. Ich habe jetzt von mir erzählt. Ich möchte den Fokus jetzt auf Sie richten. Wie ist das mit deinem Glauben? Ist der tief, vertrauensvoll, warm? Oder ist er auch lau geworden? Ist Jesus auch so an den Rand gerückt? Und ich möchte das fragen, auch für uns als Gemeinde. Sind wir als Gemeinde lau geworden? Wie seht ihr das? Eigentlich schon, denke ich. Denn wenn einer lau wird von uns, und in dem Fall ich, vielleicht auch noch ein paar andere, dann ist der ganze Gemeinde lau. Sie wissen ja, alles hängt immer zusammen. Leib Christi und so. Und was machen wir dann? Wie sehen Sie das? Was meinen Sie? Bitte lassen Sie die Frage an sich heran. Hinterfragen Sie sich. Lassen Sie sich von Jesus hinterfragen. Wie steht es um Sie? Wie steht es um unsere Gemeinde? Beten Sie, und wenn Ihnen was einfällt dazu, dann lassen Sie mich das wissen oder jemand aus der Gemeindeleitung, weil das ist wichtig für unsere geistliche Entwicklung. Meine zweite Überschrift, harte Worte aus Liebe. Das Sendschreiben ist hier nicht zu Ende, sondern es geht noch etwas weiter. Das heißt dann im zweiten Teil, ich rate dir, dass du von mir Gold kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Gewänder, um dich anzuziehen, damit du nicht nackt und beschämt dastehst, und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Wen ich lieb habe, den weise ich zurecht und erziehe ihn mit Strenge. So setze nun alles daran und kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus geht jetzt seinen Weg mit dieser Gemeinde. Mit Ironie begegnet er ihnen. Er tritt als Händler auf, sagt, ich habe hier euch was zu verkaufen. Das kannten die Laodizener. Das waren meistens Händler. Gold, Kleider, Augensalbe, kannten sie auch alles. Und damit sagt Jesus, ihr kommt da selber nicht raus. Ihr braucht was, ihr braucht mich. Ihr müsst einmal eingestehen, dass ihr lau seid, dass ihr geistlich Bettler seid. Und zum Zweiten braucht ihr mich. Und ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Vielleicht fällt Ihnen das auch zu schwer zu sagen, Jesus, ich bin ja eigentlich nur ein Bettler vor dir, eine Bettlerin, ich habe ja nichts. Weil das zuzugeben ist eine Kränkung, weil wir sind doch in der Regel alle stolz und wollen was vorweisen, wie gut wir sind, was wir leisten können. Vor Jesus ist das Blödsinn, der will das nicht. Umkehr fängt damit an zu sagen, Jesus, ich bin vor dir ein Bettler. Meine Hände sind leer, bitte füll du sie. Und dann kommt der zweite Schritt, dass Jesus den Christen in Laodicea und uns was anbietet. Gold, das im Feuer geläutert ist. Das ist für mich ein Bild für Glauben, den Jesus in dir und in uns neu wecken will. Jesus schenkt uns neu den Glauben. Er schenkt uns weiße Gewänder, die stehen für Vergebung. Bei der Taufe trägt man weiße Gewänder. Neues Leben, neuer Anfang mit Jesus. Und das können wir immer machen, wenn wir ihn um Vergebung bitten. Weiße Gewänder angezogen bekommen, weil er uns vergibt, weil er uns gerne vergibt. Und schließlich diese Augensalbe. Jesus will, dass wir unsere Augen öffnen für unseren Zustand vor ihm, dass wir ehrlich sind, dass wir selbstkritisch sind, nicht selbstzufrieden werden, nicht meinen, wir wären reich, wenn wir es doch nicht sind. Das schenkt uns Jesus, damit aus unserem lauen Glauben ein tiefer Glaube wird. Von Jesus bekommen wir alles, was wir für unser geistliches Leben brauchen. Wenn Jesus hier mit diesen Christen von Laodicea Klartext redet, dann macht er das nicht, um die klein zu machen oder zu deprimieren, sondern auch das wird deutlich in unserem Text, das macht er, weil er uns lieb hat. Weil er uns lieb hat, deshalb redet er Klartext mit uns immer wieder. Und deshalb muss ich und Sie auch immer wieder Klartext hören und nicht hören, wie toll Sie sind und wie gut Sie sind. Nein, manchmal muss ich auch hören, da fehlt was und da bist du nicht in Ordnung vor Gott und da musst du umkehren. Das ist auch die Wahrheit. Um geistlich zu wachsen, braucht man Bestätigung und Konfrontation. Das braucht jeder Einzelne und das brauchen wir als Gemeinde, damit wir mehr und mehr Heimat- und Rettungsstation werden. Für alle, die tiefen Glauben suchen, für alle, die sich gerade verloren fühlen, für alle, die trotz Wohlhaben, trotz Reichtum und Selbstbewusstsein spüren, Mensch, mir fehlt doch irgendwas. Dass wir das können, deshalb müssen wir immer wieder umkehren. Jesus ist sehr freundlich zu den Christen in Laodicea und zu uns. Er sagt, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Das heißt, er hat sich nicht beleidigt abgewandt, sondern der will wieder rein, der will wieder was zu tun haben mit den Laodizeern, der will wieder zu tun haben mit dir, der will in dein Leben innerste, innerliche Gemeinschaft haben, das Mahl mit dir feiern. Und ich stelle mir vor, Jesus haut nicht so gegen die Tür, dass es donnert, sondern der klopft vorsichtig an. Vorsichtig, leise. Deshalb müssen wir hinhören. Und wir müssen auch leise werden, still werden, um seine Stimme zu hören. Adventszeit. Und das ist das Wichtige für mich und auch für Sie, dass wir in dieser Adventszeit still werden, um dieses Klopfen Jesu neu zu hören, wahrzunehmen, um seine Stimme wieder neu zu hören, für sich selbst, für uns als Gemeinde. Adventszeit ist Bußzeit. Jesus klopft an, er lässt niemanden links liegen, niemand von uns, niemand von Ihnen zu Hause. Immer wieder klopft er an. Denken Sie nicht, der will nichts mehr mit mir zu tun haben. Denken Sie nicht, mir geht es so schlecht, Jesus hat mich verlassen. Der verlässt Sie nicht. Der steht vor Ihrer Tür und klopft an. Lassen Sie ihn doch rein. Meine letzte Überschrift, der Text geht noch etwas weiter, mit Jesus herrschen. Mit Jesus herrschen. Als ob das alles noch nicht genug wäre, setzt Jesus noch eins drauf und sagt zum Schluss, wer überwindet, dem will ich das Vorrecht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer diese Lauheit überwindet, wer sich aus seiner Selbstüberschätzung und Verblendung herausführen lässt, wer dieses Klopfen Jesu hört, die Tür öffnet, auf den wartet ein riesiges Ziel, eine Utopie, mit Jesus auf dem Thron sitzen. Ja, hier auf Erden sind wir Bettler, sollen Bettler sein, aber dann werden wir mit Jesus herrschen. Und ich denke, ist das nicht ein Privileg, ein Vorrecht von uns Christen, beides sein zu können, hier nicht immer die Starken sein zu müssen, sondern vor Gott mit leeren Händen stehen zu dürfen, um dann mit ihm zu herrschen, zu regieren. Das ist ein unvorstellbarer Gedanke. Im Judentum damals war klar, im Himmel ist nur Gott und sonst ist da nichts, kein Mensch. Und da, wo das Macht- und Kraftzentrum ist, des ganzen Universums, wo alles bestimmt wird, was im Himmel und auf Erde passiert, da sitzt Gott und Gott allein. Und Jesus sagt, nein, da sitze ich jetzt als der Sohn und da sitzen alle, die an mich glauben, die sitzen mit da oben. Bin mal gespannt, wie da alle hinpassen sollen, aber das ist jetzt nicht mein Problem. Verstehen Sie, was ist das für eine Utopie? Was wird uns da für ein riesiges Bild vor Augen gemalt? Ich weiß gar nicht, ob wir in der Lage sind, uns das auszudenken. Das ist der ganz große Horizont, den Jesus den Leuten in Laodicea und uns vor Augen malt, warum Umkehr so wichtig ist. Warum es so wichtig ist, die Lebenstür zu öffnen und mit einem tiefen Glauben Jesus nachzufolgen. Und dieser weite Horizont, der mag auch Sie und mich motivieren, Jesu ernste Worte der Umkehr und der Buße heute an uns heranzulassen, und wachsam zu werden oder wachsam zu sein, damit unser Glaube tief und warm ist oder wird. Das wünsche ich Ihnen und das wünsche ich mir von Herzen. Amen.